Willkommen zu Zukunft von gestern. Ich bin Dennis.
Und ich bin Simon.
Und in den nächsten 3 Folgen dreht sich alles um Project Purple, die unglaubliche Geschichte des iPhones.
Ja, der 9. Januar 2007, das ist so ein Tag, der irgendwie alles verändert hat. Und ich meine, das sagt man jetzt so leicht, so ein Tag, an dem sich alles veränderte. Aber ich glaube, hier ist das wirklich nicht übertrieben, weil Steve Jobs steht da einfach so auf der Bühne, schaut in die Menge und sagt diesen Satz, der bis heute wirklich Geschichte geschrieben hat.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Heute kennt natürlich jeder Apple und das iPhone sowieso, aber jetzt mal ehrlich, kennt ihr auch die Geschichte dahinter? Also wie das iPhone wirklich entstanden ist?
Genau darüber reden wir jetzt in diesem Podcast und die Geschichte ist echt lang, deswegen unterteilen wir das in 3 Folgen.
Wir nehmen euch mit zurück an den Anfang dieser Geschichte und vielleicht stellt ihr euch am Ende die gleiche Frage wie wir. Hat Steve Jobs das iPhone wirklich erfunden?
And we are calling it iPhone.
Wir erzählen euch von genialen Köpfen, von absurden Zufällen, von Visionären, von Ungerechtigkeiten und ja, auch von ein paar Lügen.
Zukunft von gestern.
Okay, also Dennis und ihr da draußen festhalten, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Bereit?
Bereit. Wohin geht's?
Also wir drehen die Uhr mal so rund 20 Jahre zurück. Also ab geht's.
Es ist das Jahr 2004 und damals war das mit den Smartphones noch nicht ganz so wirklich ein Thema. Und Apple, ganz ehrlich, wer hätte damals gedacht, dass die mal ein Telefon bauen?
Ja, stimmt. Also Apple war die mit den Computern, ne? Also iPods hatten sie auch, sogar einen Drucker, wusste ich auch nicht. Aber
ich auch nicht.
Ist tatsächlich wahr, Apple hatte einen Drucker, aber ein Telefon, nee, also da hätte echt keiner mit gerechnet.
Nokia, BlackBerry, Motorola, das waren halt damals die Namen, an die man auch gedacht hatte, wenn man so an ja, Smartphones oder Handys gedacht hatte. Aber Apple, ja, die waren nicht so wirklich auf dem Schirm, weil ich erinnere mich auch noch ziemlich gut, wer damals irgendwie cool sein wollte, hatte dieses eine Motorola Razr, weißt du noch, dieses ultra dünne Klapphandy.
Ja, ich kann mich auch noch an diesen Werbespot erinnern. Das war damals auch für damalige Verhältnisse, ging das auch irgendwie ziemlich viral. Ich weiß noch, da saß ich mal vorm Fernseher und dann kam dieser Werbespot und am Ende dieses Hello Moto, also dieser Werbespruch. Also ja, daran kann ich mich auch noch gut erinnern.
Hello Moto.
Ja, das war ein absoluter Hit. Kein iPhone-Hype, klar, aber jeder kannte das Razr.
Wobei, also wenn wir mal ehrlich sind, wir verklären das vielleicht jetzt auch so ein bisschen. Ne? Also die Dinger waren jetzt nicht wirklich praktisch. Also die Tasten waren winzig, die Funktionen überschaubar. Also
ja, und wehe, du hast irgendwie auch so auf diesen Browser-Button geklickt.
Oh,
ne? Da ist wirklich Panik ausgebrochen, weil dann das halbe Prepaid-Guthaben irgendwie weg war.
Ja, das weiß ich echt noch. Einmal drauf gedrückt und dann sofort weg.
Ja, ne? Genau.
Ja, damals war wirklich irgendwie alles ein bisschen anders. Auch bei den Computern übrigens. Also mal so als Beispiel, weil das wird im Laufe der Folge, glaube ich, nochmal wichtig werden. Nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn man jetzt an ein Bild reinzoomen wollte. Ne? Das war ein richtiges Abenteuer. Also es war ja nicht damit getan, dass man so wie heute so 2 Finger nimmt und reinzoomt und dann war es das. Sondern es war richtig Arbeit da. Rechtsklick, Menü suchen, Zahl eintippen, um wie viel Prozent man das Bild vergrößert haben wollte, ey, das war ein richtiger Aufwand.
Ja, das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Pinch to zoom, du hast es gesagt, 2 Zimmer, ran gezoomt, fertig.
2 Zimmer?
2 Finger. 2 Zimmer, du brauchst viel dafür heutzutage.
Ja, und klar, Touchscreens gab es damals auch schon, aber halt ganz anders als heute. Ne? Die hießen damals Resistive Touch, also bedeutet nicht tippen, sondern drücken und zwar richtig doll. Ich habe das nochmal nachgeguckt, was das eigentlich so, was hinter der Technologie steht. Und dass man so stark und umständlich drücken musste, das lag einfach an der Art, wie diese Technologie funktionierte. Also, Resistive Touch ist so eine Art von Berührungssensortechnologie, die durch den physischen Druck auf dem Bildschirm arbeitet. Das muss man sich jetzt ungefähr so vorstellen. Also solche Touchscreens, die bestehen typischerweise aus mehreren Schichten. Darunter 2 dünne, elektrisch leitfähige und widerstandsbehaftete Schichten. Und die sind durch einen dünnen Abstand getrennt. Ne? Und wenn man dann den Bildschirm berührt, werden die beiden Schichten aufeinander gedrückt und das führt zu einer Änderung des elektrischen Widerstands. Und das wird wiederum in Informationen umgewandelt, die das Gerät verarbeiten kann, um festzustellen, wo die Berührung stattfand. Also ja, deswegen musste man da halt damals so dolle drauf drücken, damit da überhaupt irgendwas ausgelöst wurde.
Und falls ihr jetzt denkt, das sagt mir irgendwie gar nichts, doch, denn diese alten Geldautomaten hatten das zum Beispiel. Das kennt ihr auf jeden Fall. Ihr musstet ordentlich draufdrücken, damit überhaupt irgendwas passiert ist. Und jetzt stellt euch das Ganze auf einem kleinen Handybildschirm vor. Super nervig. Aber Apple dachte sich damals trotzdem, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und damit sind wir bei unserer ersten Station angekommen, dem Newton.
Der Apple Newton, ja, der ist tatsächlich älter als ich, aber nur ganz knapp, Dennis.
Mhm. Willst du jetzt sagen, dass ich alt bin?
Ja, weil du warst auf jeden Fall schon auf der Welt.
Ja, great.
Aber ja, hast du den schon mal in der Hand?
Nee. Ich hab davon nur gehört, aber also jetzt halt erst, also damals aber nicht.
Mhm. Ich kenne ihn auch nur aus Videos und alten Fotos. Aber auch da habe ich nochmal ein bisschen nachgeguckt, was das überhaupt war, weil da müssen wir jetzt tatsächlich einfach mal erklären, was es mit diesem Newton auf sich hat. Das ist nämlich eine ziemlich wichtige Station hier auf unserer Reise. Also, dieser Apple Newton, das war eine Serie von PDAs. Weißt du noch, wofür PDA steht?
Nee, sag nochmal bitte.
Personal Digital Assistant. Also ein persönlicher digitaler Assistent. Oder besser bekannt als PDA. Die Dinger waren halt früher, so in den 90ern oder so, war es voll der Hit. So. Wenn du so richtig businessmäßig unterwegs sein wolltest, dann hattest du ein PDA.
Ich muss aber, so frühe 90er, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ne? Ich bin 1990 geboren.
Achso.
90 bin ich geboren, da bin ich noch nicht mit einem PDA rumgelaufen. Oder gekrabbelt.
Das wäre aber witzig. Boss
ja.
Baby.
Genau.
Ja. Ja, genau. Und Apple entwickelte den Newton halt in den frühen 90er Jahren. Also sei dir verziehen, dass du da halt noch nicht mit rumgelaufen bist. Und der erste Newton, der hieß Newton Message Pad und der wurde bereits 1993 vorgestellt, also 14 Jahre vor dem ersten iPhone. Und ich muss sagen, optisch war der eigentlich ganz schick, also wenn man das Ganze jetzt mal in diese Zeit einordnet. Ne? Also der Newton hatte so ein kompaktes, handliches Design und war in etwa so groß wie ein kleines Notizbuch. Natürlich entsprechend dick, irgendwo musste ja die Technik halt auch rein. Ne? Und das Gehäuse bestand aus einem dunklen, robusten Kunststoff. Und wie schon erwähnt, hat Apple hier auf Resistive Touch gesetzt. Der Bildschirm reagierte nämlich nur auf Berührung mit einem Stylus, also einem Stift. Ja, und auch ganz interessant, der Name Newton war bei Apple kein Zufall. Newton, das war ja der Typ, dem der Apfel auf den Kopf gefallen ist und vielleicht noch ein paar andere wichtige wissenschaftliche Entdeckungen gemacht hat. Aber das war auch das allererste Apple-Logo. Das wissen auch viele nicht. Also viele schon.
Stimmt, ja.
Ne? Also es war ein ganz wildes, kompliziertes Logo. Und das zeigte halt Newton, wie der unter diesem Apfelbaum sitzt. Also stell mir auch witzig vor, wenn sich das durchgesetzt hätte. Und heute hätte man so ein iPhone mit so einem Mann mit so einem Apfelbaum.
Ja, ja, das wäre schon ziemlich geil irgendwie.
Ja.
Aber kommen wir zurück zum Newton selbst. Mhm. Also du hast ja gesagt, das war ein PDA, also ein Personal Digital Assistant. Und eben so ein digitales Notizbuch und Touchscreen, den gab es auch, aber eben nur bedienbar mit einem Stift. Und das Ganze war auch nicht gerade günstig, weil man hat damals, also Anfang der 90er Jahre wohlgemerkt, zwischen 700 und 900 Dollar dafür bezahlt.
Ja, und was bekam man dafür? Ein Gerät, das, naja, sagen wir mal, ein bisschen seiner Zeit voraus war.
Newton heißt die Neuheit und sie soll den Alltag von Managern, wenn möglich, von uns allen verändern. Angekündigt ist ein mobiles Gerät, ein persönlicher Assistent, der mit Computern nur noch entfernt verwandt ist. Den Apple Newton haben Sie am Bildschirm mit Sicherheit noch nicht gesehen. Mario Altrovandi stellt ihn vor.
Also, das hatte zum Beispiel Handschrifterkennung, was jetzt erstmal cool klingt, aber ganz ehrlich, das war mehr Glücksspiel als alles andere. Und die Akkulaufzeit war auch eher ein Witz. Und die Software, die war natürlich ultra träge. Also, naja.
The Palm Central from Sprint. You get a touchscreen phone that manages your schedule.
Ja, und andere Firmen wie Palm zum Beispiel hatten damals schon bessere und günstigere PDAs am Start. Also der Newton dagegen, ja, da war halt eher sowas für Technikenthusiasten, aber am Massenmarkt eben komplett vorbei.
Trotzdem war der Newton ein Schritt in Richtung Zukunft. Also der hat auch echt so eine eingesessene Fanbase, ne? Also es gibt tatsächlich noch Leute, die die Dinger sammeln oder vielleicht sogar noch nutzen, geil, weil die sich einfach da so ein bisschen an, ja, ein Stück Nostalgie halt haben, holen und daran einfach Spaß haben. Ja, auch wenn er halt gefloppt ist damals. Das war schon ein wichtiges Produkt in Apples Geschichte. Also eins kann man sagen, ohne ihn wäre das iPhone vielleicht nie entstanden.
Und genau das bringt uns zu unserer nächsten Station unserer Zeitreise. Denn auch wenn Apple mit dem Newton nicht wirklich Erfolg hatte, waren sie noch lange nicht raus aus dem Spiel, weil jetzt wird's wirklich spannend.
Wir reisen ans Ende der 90er und Ziel ist jetzt nicht Newton, aber so ähnlich, New Ark. Das liegt in Delaware. Eine eher unscheinbare Kleinstadt, kann man sagen, aber genau da passiert etwas Entscheidendes.
Zwei Typen, John Elias und Wayne Westerman. Schon ein ziemlich geiler Name irgendwie.
John und Wayne, wie so Cowboys.
Ja, ja, exakt. Das war auch mein erster Gedanke drin. Ja, weil die gründen in New Ark damals eine Firma, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Fingerworks.
Ja, kein Wunder, dass man davon noch nie gehört hat, weil die Firma wurde später von Apple übernommen und verschwand quasi von der Bildfläche. Aber das, woran die gearbeitet haben, das war echt ziemlich krass.
Die Story beginnt eigentlich mit einem Problem. Wayne Westerman hatte gesundheitliche Schwierigkeiten. Klassisches Karpaltunnelsyndrom. Vom ständigen Tippen Schmerzen in den Händen. Er konnte kaum noch arbeiten.
Ja, und dann dachte er sich halt, okay, es muss doch irgendwie eine Methode geben, Computer zu bedienen, ohne sich die Hände kaputt zu machen. Und so entwickelte er zusammen mit Elias, seinem Kollegen da, eine neue Eingabemethode.
Und zwar Touchpads. Aber nicht so, wie wir sie heute kennen, sondern Geräte, mit denen man zum ersten Mal wirklich intuitiv arbeiten konnte. Also mit Gesten, Zoomen, Scrollen, Wischen. Und das war damals wirklich revolutionär.
Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, sie hatten sogar eine einfache Form von künstlicher Intelligenz eingebaut. Also das Ding konnte irgendwie KI, ne? Das System konnte unterscheiden, ist das jetzt eine beabsichtigte Berührung oder vielleicht nur aus Versehen, ne? Das war damals echtes Neuland, würde Merkel sagen.
Ja, genau. Und diese Info, die sollten wir uns auf jeden Fall jetzt mal merken, denn die wird später nochmal richtig wichtig.
Die Produkte, die Fingerworks übrigens damals rausgebracht hat, waren echt beeindruckend. Also zum Beispiel gab es das iGesturePad oder die Touchstream-Tastaturen. Und mit diesen Geräten konnte man plötzlich Dinge machen, die vorher einfach nicht möglich waren. Also das war ein echter Gamechanger.
Und jetzt wird's richtig spannend, denn genau so ein Gestenpad landete damals irgendwann bei Apple.
Okay, wie kam dieses iGesturePad eigentlich zu Apple? Ja, ganz einfach, Zufall. Also, wie so häufig, ne? Eine Frau namens Tina Huang hatte das mit ins Büro gebracht. Und warum? Wegen Handgelenkschmerzen. Ganz unspektakulär eigentlich.
Ja, und ihre ganzen Kollegen dachten sich so damals, Moment mal, das Ding ist ja richtig spannend. Damit konnte man den Mac auf eine komplett neue Art bedienen. Also, Demo aufgebaut und die Idee war, macOS nur noch über Gesten zu steuern. Und was sagt das Marketingteam dazu?
Ja, die waren erstmal nicht so wirklich begeistert, sagen wir es mal freundlich. Die dachten halt, warum sollte man das brauchen? Also mit Maus und Tastatur funktioniert doch alles super. Und vielleicht sollte man nochmal kurz was zum Thema, also zu diesem Wort Demo sagen. Mhm. Ich glaube, das kommt jetzt häufiger nochmal in diesem Podcast, zumindest wenn wir über Apple sprechen, weil das so ein typischer Begriff ist, den man vielleicht erstmal falsch verstehen könnte. Also Demo bedeutete damals bei Apple eigentlich, man hat eine Idee und dann muss man das irgendwie demonstrieren. Und das wird nicht einfach gemacht, indem sich jetzt Leute im Meetingraum setzen und dann sagen, hier, guckt mal, wir haben eine Idee, was halten ihr davon? Sondern es wurde gleich immer irgendwie versucht, praktisch einzusetzen, indem man dann halt gesagt hat, okay, jetzt in diesem Fall, wir haben dieses Pad und die Idee ist halt, macOS, das Betriebssystem von Mac, auf diesem Gerät zu steuern. Also versuchen wir es gleich mal umzusetzen und wenn das dann gelungen ist, dann hatte man so eine Demo, die man zeigen konnte. Man konnte es direkt ausprobieren und man konnte sich viel besser vorstellen, was ist denn das jetzt eigentlich und kann man das vielleicht irgendwie weiterspinnen, diese Idee. Das ist eben mit Demo gebaut. Also wenn wir da jetzt gleich nochmal häufiger das Wort Demo benutzen, dann wisst ihr, was mit so einer Demo eigentlich gemeint ist.
Ja, danke Simon erstmal für diesen Exkurs, dass jetzt auch jeder weiß quasi, was Demo bedeutet und wir auch alle auf einem Stand sind.
Bitte, bitte.
Ja, also du hast ja gesagt, ne, Marketing-Team fand es eher nicht ganz so geil, aber Apples Chefdesigner Johnny Ive, der sah es ein bisschen anders, den hat das Pad nicht mehr losgelassen. Er dachte sich so, das könnte schon was sein. Ja, und wie es der Zufall so wollte, kann das Ding dann irgendwann auch mal bei Steve Jobs auf den Tisch.
Ja, und Jobs war auch erstmal gar nicht begeistert.
Natürlich.
Ne? Also das werden wir jetzt auch nochmal häufiger in diesem Podcast beleuchten, wie der teilweise so mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Also das Zitat von ihm, das habe ich in einem Interview gefunden, jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast. Und da, wir formulieren es mal erstmal freundlich. Also es sei laut Steve Jobs nur gut genug, um auf der Toilette was zu lesen. Das hat er wahrscheinlich dann in echt ein bisschen derber formuliert und Johnny Ive, der hat sich da wirklich persönlich angegriffen gefühlt, weil der das eigentlich für eine gute Idee fand und der ist da irgendwie nicht mehr losgekommen von dieser Idee und diesem Gestenpad.
Ja, aber Steve Jobs, der war auch eben jemand, der über Dinge einfach nochmal nachgedacht hat und irgendwann war er dann doch neugierig, weil das Projekt bekam dann auch grünes Licht, also wurde allerdings kurz danach wieder auf Eis gelegt, wegen technischer Probleme. So schnell kann es gehen.
Und dann kam Juli 2004 und damit eine ziemlich dramatische Wende. Steve Jobs war nämlich schwer krank. Er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und nach der Operation war ihm klar, er hat jetzt nicht mehr viel Zeit.
Und plötzlich wurde alles anders. Steve Jobs wollte seine verbleibende Zeit nutzen, um das perfekte Produkt zu bauen. Das war jetzt also seine Mission.
Und das bedeutet halt eben, alle Ressourcen auf das nächste große Ding, das iPhone. Nur wusste das zu diesem Zeitpunkt halt noch niemand und auch nicht intern bei Apple.
Parallel dazu arbeitete Tony Fadell an einer anderen Idee. Tony Fadell, das war der Leiter der iPod-Abteilung und die war ja, wie wir alle wissen, sehr erfolgreich. Apples MP3-Player verkaufte sich ja wirklich sehr gut, aber auch bei Apple war man sich auf jeden Fall bewusst, da muss sich ein bisschen was ändern, damit der iPod auch langfristig erfolgreich bleibt. Der Vorschlag von Tony Fadell, ein iPod mit Wi-Fi-Funktion. Und Steve Jobs war nicht ganz gleich abgeneigt von der Vorstellung, aber das Ergebnis, sagen wir es mal so, das war eher nicht so gut, weil ein Internetgerät, das man mit dem Click-Wheel bedienen musste, war eher unpraktisch.
Ja, Click-Wheel, das kennt ihr vielleicht noch, wobei, jetzt kommt jetzt darauf an, wie alt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, aber wenn ihr noch so an einen alten iPod denkt, der hatte ja so ein rundes Steuerelement, wie so ein Steuerboard, sag ich mal, und da konnte man ja herumklicken über Gestensteuerung und das hat dann halt geklickt, deswegen Click-Wheel. Und das muss man sich so vorstellen, so ein iPod, wo man dann über so eine runde Wählscheibe quasi sich durchs Internet navigiert, das ist halt wirklich beschissen, die Idee. Das, also da braucht man kein Steve Jobs sein, um das herauszufinden. Und deswegen, ja, also er hasste diese Idee. Steve Jobs fand das überhaupt nicht gut. Aber jetzt kommt halt der Punkt, er fand jetzt nicht das Gerät an sich schlecht, sondern halt das Nutzererlebnis. Das war für ihn halt so der Knackpunkt. Aber er sah, ja, okay, da steckt halt doch irgendwie Potenzial drin. Nur die Bedienung, die war halt falsch, seiner Meinung nach.
Ja, und so musste Apple noch mal ein bisschen weiter dann rumtüfteln, um dann auch irgendwas zu finden, was quasi auch Steve Jobs überzeugen sollte. Also gab es unzählige Demos. Jeder bastelte an irgendwas rum. Touchscreen-Konzepte, verschiedene Funktionen, aber alles eben ohne roten Faden. Es war also Chaos pur bei Apple.
Ja, und dann reichte es irgendwann Steve Jobs. Also er hat dann gesagt so, ey, Schluss jetzt, hört auf, rumzuprobieren. Wir bauen jetzt ein Telefon, so ein richtiges Produkt und zwar in 2 Wochen.
Alter, das stelle ich mir vor, wenn ich da irgendwie von Steve Jobs hören würde. Ja, in 2 Wochen, da habt ihr ein Telefon hier am Start und du denkst dir so, 2 Wochen, wie sollen wir das machen? Also auf jeden Fall heftiger Druck. Und als wäre das nicht schon Druck genug quasi, sagte Steve Jobs nämlich auch, wenn ihr mich in 2 Wochen nicht überzeugt, dann seid ihr gefeuert. Ganz einfach.
Und wie lief das dann weiter? Also klar war, sie konnten jetzt nicht mehr einfach irgendwelche Prototypen zusammenbasteln. Jetzt musste so ein richtiges Produkt her. Aber wie sollte das aussehen? Also was musste so ein Produkt eigentlich damals können? Also da müssten wir uns vielleicht wirklich nochmal jetzt... Also stellt euch mal vor, es gab damals noch kein Smartphone. Ne? Mobiltelefone. Wäre das aus damaliger Sicht so selbsterklärend gewesen, wie so ein Smartphone auszusehen hat? Ich glaube, ne, irgendwie nicht.
Ja, ganz genau. Sie wussten also nicht, wie das Endprodukt sein sollte, aber sie wussten ziemlich genau, was es nicht sein durfte. Denn Steve Jobs hatte ja schon klar gemacht, Click-Wheel und Co., das wollen wir auf gar keinen Fall.
Und das war jetzt halt eben die Herausforderung. Du hast 2 Wochen Zeit, um das erste Touchscreen-Phone der Welt zu bauen und du weißt eigentlich nur, wie es nicht aussehen soll. Mhm. Das stelle ich mir irgendwie ziemlich stressig vor.
Oh ja, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und das Team musste sich also auf das konzentrieren, was wirklich wichtig war, nämlich das Nutzererlebnis. Also wie fühlt sich ein Telefon an, wenn ich darauf ein Touchscreen habe? So ein Telefonat zum Beispiel. Oder wie wählst du eine Nummer? Mhm. Und wie nutzt du deinen Kalender? Und wie surfst du durchs Web? Also heute kann man sich das ja sehr gut vorstellen, weil wir es alle so machen. Aber damals hattest du ja keine Vorstellung davon, ne?
Ja, ich glaube, also wenn wir jetzt mal einen Vergleich ziehen, könnte man vielleicht sagen, jemand, der noch nie so eine VR-Brille auf hatte, ich glaube, der kann sich auch nicht so wirklich vorstellen. Wenn der halt nicht weiß, dass er seine Finger nutzen kann und so weiter, ja, dann genau. Denkt der halt nur, von außen sieht das irgendwie bescheuert aus, ne, wenn die Leute so durch die Luft fuchteln. Aber wenn du das dann erstmal auf hast, dann sagst du, ja klar, voll logisch. Ne? Naja, also halten wir fest, so die mussten halt verschiedene Probleme lösen. Was für uns heute selbstverständlich ist, das war damals alles andere als das. Und das alles eben noch unter krassem Zeitdruck. Denn Jobs hatte ganz klar gesagt, entweder ihr liefert oder ihr seid raus. Kein besonders motivierendes Arbeitsklima, würde ich mal sagen.
Genau, denn ehemalige Apple-Mitarbeiter haben nämlich auch erzählt, dass diese 2 Wochen wohl wirklich brutal gewesen sein müssen. Weil die Leute haben durchgearbeitet, teilweise einfach nicht mehr geschlafen und dann eben nur, um Steve Jobs am Ende etwas zeigen zu können, das ihn dann halt auch überzeugte, ne?
Und stell dir das mal vor, also 2 Wochen ohne Schlaf, nur Arbeit, du bist komplett durch und dann kommt endlich dieser Moment. Du stehst vor Steve Jobs, zeigst ihm, woran du all die ganze Zeit gearbeitet hast und wartest dann auf seine Reaktion. Nur, die kommt erstmal nicht.
Denn Steve Jobs saß einfach nur da, schaute, sagte aber nichts. Und dann irgendwann sagte er nur ganz trocken, zeigt's mir nochmal.
Und das Team dachte sich wahrscheinlich so, okay, das war's, wir sind raus. Aber das Gegenteil war der Fall. Jobs war begeistert.
Jawohl!
Aber, ne, der war eigentlich, er fand das gut, aber er wollte es halt nicht so direkt zeigen.
Nee, klar, warum auch, ne? Für ihn war auf jeden Fall klar, das wird das nächste große Ding. Apple kann also Touchscreen-Telefone bauen und niemand darf aber davon wissen. Das war jetzt offiziell ein Geheimprojekt. Project Purple war geboren. Das war Folge 3 von Zukunft von gestern. In der nächsten Folge geht es weiter mit Project Purple und der unglaublichen Geschichte des iPhones. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr sofort Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zukunft von gestern.
Zukunft von gestern.